Max Ole. Potte.
Und noch einmal Platz für
Malte.
Dann kommt
Christian
raus und er mäht seinen
Pencast-Kollegen
um. Das kann nur Rot geben. Ein Frustfoul.
Der Christian.
Der weiß auch gleich, was Sache ist. Geht direkt los.
Christian.
Kommt zu spät oder er will zu spät kommen. Ich weiß es auch nicht genau. Es ist jedenfalls eine völlig sinnlose Gefährdung von dem Wohl und der Gesundheit von
Malte. König Fußball hat Laune. Und eingeladen sind drei Typen, die hinten sicher stehen und vorne die Dinger reinmachen. Herzlich willkommen zu Drei Jecken, ein Elfer.
Ja. Grüezi, Servus und Hallo Bimmelbahn. Hier ist der Pencast of Duty, die Stimme der Freiheit, der Gleichheit. Heute zum zweiten Mal mit dem Special Drei Jecken, ein Elfer. Die Bundesliga macht Winterpause. Wir im Pencast spielen im Podcast-Game aber Premier League und pfeifen deswegen auf sowas. Und ja, besprechen die heißen Themen natürlich der Hinrunde der Bundesliga sowie Geschehnisse der Spielzeitunterbrechung. Jens Todt kommentierte im Hamburger Abendblatt, irgendwann muss die Blase platzen. Ja, hat man ihn in der Hansestadt nicht auf die Vereinstoilette gelassen? Oder nahm er damit Stellung zu den Berichten über die angeblichen Enthüllungen über Donald Trump? Wir werden dies und vieles mehr im Laufe der Sendung klären. Und zu unserem feministischen Fußball-Talk möchte ich nun begrüßen Horst Lukas Jan Ingwer Diesel Karl Sinacker.
Schönen Hallo, schönen guten Tag.
Und den niedersächsischen Brasilianer Malte Ronaldo.
Hallo. Schön Stumpf.
Ja, schön Stumpf. Ja, und ich begrüße mich auch selbst einfach mit Max Ole Gunnar Solskjær. Ja, hallo. Und norwegisch soll es auch erstmal direkt weitergehen. Til lykke med dagen, Jan Age Fjørtoft. Alles Gute zum 50. Ja, vom Pencast, oder?
Allerdings, ja, auf jeden Fall. Da kann ich mich nur anschließen. Mach weiter so, bleib so wie du bist, Jan Arge.
Mhm. War immer noch mein Liebster von den vier Idioten, die bei Sky einfach Kacke labern.
Muppet Show, ja.
Ja. War schon unser liebster Ex-Sky Muppet. Mein Problem mit seiner Analyse war immer so ein bisschen, ich habe kein Wort verstanden. Er hat immer am Ende irgendwann gelacht. Ich wusste immer nicht, was los ist. Und ich muss auch sagen, Lothar Matthäus und seine Kumpels haben ihm auch wenig Schützenhilfe gegeben.
Ja, ich habe mir das dann auch von Erik Meyer noch übersetzen lassen, was Jan Age Fjørtoft davon sich gegeben hatte. Weil,
von dem Holländer.
Den versteht man wenigstens noch.
Ja, viele Leute haben seine Sprüche immer erst verstanden, wenn sie dann beim Kicker in der Galerie waren.
Ja, ist richtig. Ja, bei seiner Analyse ging mir die Düse, ist so, was mir da so eingefallen ist. Ja, aber schön, dass wir endlich haben wir wieder Ruhe. Einer hat es nicht geschafft, wir sind immer noch zu dritt. Ja. Ja, aber wir können endlich mal wieder unter den schönsten Vorzeichen Fußball, miteinander schnacken. Da sind wir doch gerne Vasall des Königs, oder? Wie sieht's aus?
Auf jeden Fall.
Ja, achso, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, das ist auch so ein Thema, da kann Christian auch gerne wegbleiben. Also, ja, finde ich herrlich. Fußball ist ja auch viel passiert jetzt. Ich sag mal, selten gab es eine Hinrunde, ja, die mit so viel Überraschung aufwarten konnte.
Insofern, ja. Das ist richtig, das ist richtig. Ich möchte da auch, Überraschung vor allem auch für uns Hardcore-Fußball-Spezialisten. Wir haben ja in der ersten Ausgabe von Drei Jecken, ein Elfer auch ja waghalsige Prognosen aufgestellt. Ja. Gut. Fangen wir mit den Abstiegskandidaten an. Stand jetzt, da waren unsere Prognosen eigentlich okay, ja, bis auf Freiburg. Wir haben gesagt, Darmstadt, Bremen sind Abstiegskandidaten. Freiburg, mhm, haben wir da, obwohl wir ihr beide richtige Fans, ich Sympathisant bin, da auch mit reingezählt. Da, die haben sich ja Luft nach unten verschafft, kann man sagen.
Ja, ja, aber ganz ordentlich.
Die hatten wir auch wirklich alle drei drin als definitive Abstiegskandidaten. Daran sieht man, wie schlau wir sind und wie wir das Spiel verstanden haben. Aber wir haben tatsächlich den FCI haben wir einfach vergessen. Ich weiß nicht, was da los war.
Ja, stimmt. Aber den haben wir, glaube ich, namentlich gar nicht erwähnt. So, ich glaube, ich hatte noch... hatten wir?
Naja. Ich hatte ihn, glaube ich, erwähnt, aber sag mal weiter.
Was ich noch, ich glaube, wir hatten noch Frankfurt auch noch, glaube ich, als Gurkentruppe oder Rumpeltruppe, ja, bezeichnet. Ich meine, gut, haben es ja auch nur auf Platz 4 geschafft. Da lagen wir schon ganz gut daneben. Aber ja, Darmstadt, es war dann, jetzt das eine Mal, wo ich es jetzt ja sagen kann, das war ja klar. Das wurde dann natürlich, das war ja ganz, ja, offensichtlich, so wie alle anderen meine Prognosen auch.
Ja gut, aber ich muss auch sagen, meine Prognosen waren nicht nur für die Hinrunde gedacht, ne? Und es ist ja noch, ja, noch ist also, nicht hinten. Kackt die Ente, sag ich. Und ja, noch ist Zeit.
Und was auch überraschend angeht, auch der HSV wieder unten drin. Damit konnten, glaube ich, die wenigsten rechnen, oder?
Ja, wir hatten ja gesagt, stimmt, sie wollen die Relegation verteidigen und sie sind ja auch jetzt auf dem Relegationsplatz.
Mhm. Ja, bei also denen läuft eigentlich alles richtig. Wie immer. Also eigentlich alles ja. In Butter läuft wie geschmiert. wenn man Abstieg anpeilt, kann man sagen, ist auch noch ein bisschen Platz für Verschlechterung. Selbst beim HSV noch, glaube ich. Mehr rote Karten als Tore geschossen. Das ist Profifußball. So geht's. Damit verdienen die Millionen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
habt ihr ansonsten das mitgekriegt? Es ist sehr schade. Bei denen ist ja irgendwie der Marketing-Manager oder so vermisst jetzt. Aha. Der ist nach einer Party nicht wieder aufgetaucht und ist weg. Aha. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der wieder auftaucht, weil dann wäre es ein guter Witz gewesen, so dass sie erst diesen Rucksack verloren hätten und dann halt ihren Marketing-Chef. Aber der ist halt irgendwie immer noch nicht da. Deswegen verbitten sich da Witze drüber.
Ja, leider. Das glaube ich auch. Okay, das ist ja jetzt ein kleiner Baske. Vielleicht ist er morgen bei Bremen. Hoffen wir das Beste für ihn. Aber wo wir gerade bei Überraschungen sind, ja, was war da los? Wolfsburg, das war ja nix. Auch ein heißer Tipp von dir, Malte, glaube ich. Ja. Du sprachst davon mit Didavi, gut verstärkt, vielleicht der De Bruyne-Ersatz. Gut. Ja. Muss ich dich jetzt direkt mit Namen ansprechen, es tut mir leid, wenn du sowas sagst.
Das stimmt schon, kann man natürlich nicht mitrechnen, dass sich die Davi direkt alle drei Beine bricht und dann irgendwie 5 Jahre ausfällt. Aber ich hatte ja auch noch dazu noch gesagt, dass sowohl auch Mönchengladbach und Leverkusen sehr starke Kader haben und oben mitspielen. Und das ist, glaube ich, aber das und ist auch
Schalke,
so ein bisschen.
Glaube ich.
Und Schalke auch, die Überraschungsplatz. Aber es ist auch so ein bisschen die Geschichte der Hinrunde, dass halt alle etablierten Mannschaften verkackt haben, oder? Ich meine, deswegen. Ja. Ich würde sagen, das entschuldigt mich zumindest so ein bisschen, weil man wirklich nicht damit rechnen kann, dass Gladbach, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg und auch mit Einschränkungen Mainz alle relativ rumkrepeln und dafür halt Hertha, Frankfurt, Hoffenheim in den Top 5 sind. Keine Ahnung, das hätte, glaube ich, selbst der kühnste Experte nicht vorausgesagt.
Ja, Hoffenheim ungeschlagen ja auch einfach. Also ich meine, da geht es ja wirklich da, also ich meine, wenn man, damit hätte man Millionär werden können, wenn man 1 Euro bei Tipico gesetzt hätte, glaube ich, mit dem Tipp. Ja. Da muss man sagen, da hatte der Fußballgott schon so ein bisschen das Genick gebrochen mit voller Absicht. Offensichtlich hört er unseren Podcast. Das ist schon fast kriminell. Aber macht ja nichts. Soweit Sinnrunde. Ja, Meister, haben wir gesagt, alle Bayern. Horst noch mit dem kleinen Tipp, vielleicht RB. Das war auf jeden Fall, da hast du einen guten Riecher bewiesen. Guten Riecher gestehe ich dir eigentlich ungern zu. Aber auf jeden Fall hast du es mal gesagt.
Ja, nee, das ist, glaube ich, die große Kunst des Fußballexpertentums, ist seine Tipps so zu verschleiern, dass man eigentlich alles am Ende noch sagen kann. Ja, die hatte ich auch mal erwähnt.
Ja. Ja, alles richtig gemacht, Horst Lukas Diestel.
Vielen Dank.
So, ansonsten irgendwas noch zur Hinrunde, was euch einfällt. Ich meine, wir hatten es gerade mit RB, haben sich stark präsentiert, haben dann tatsächlich, was ja eigentlich ganz was auf jeden Fall sehr spannend ist, dann am letzten Spieltag vor der Weihnachts-Winterpause da von Bayern dann aber nochmal zur Lehrstunde gebeten, oder sind sie gebeten worden. Ja. Was war da los? Endlich der verdiente Denkzettel.
Oder Taktik, ne? Es fährt sich gut im Windschatten, ne?
Das ist... Ja gut, Jan Ulrich.
Ich glaube, das war tatsächlich relativ unglücklich, oder beziehungsweise mal, ich meine gemerkt zu haben, ich bin ja auch Experte, dass sie vielleicht ein bisschen übermotiviert waren, dass sie sich dachten, bei uns läuft es so gut, jetzt können wir auch relativ ohne viel Anstrengung den Bayern noch ein Bein stellen und dann halt, ja,
das über
Motivation gleich rote gedacht. Karte ist ja. Natürlich dann, und dann ist das Spiel eigentlich auch gelaufen, also dann, ja.
Ja. Ja, das war ein bisschen, es war vor allen Dingen schade für den Zuschauer, ne, dass da dann so früh da die Weichen gestellt wurden. Danach ja nur noch Schaulaufen, wenn man mich fragt.
Ja, Trainingsspiel. war wirklich ein bisschen bitter. Aber es ist natürlich auch diese Stärke ist es doch der Bayern, ne? Dass man eben auch, wenn man denkt, sie liegen am Boden, reichen dann trotzdem eben die 2 Chancen und die sind es dann eben. Es ist dann natürlich auch die individuelle Klasse, da kann man dann nichts machen. Gut, kommen wir zu ein paar brandaktuellen News. Also die sind richtig brandaktuell. Ich habe es vorher gesagt, der feministische Podcast sind wir nicht. Aber trotzdem möchte ich es erwähnen. Silvia Knight wird Welttrainerin 2016.
Oh ja.
Zu Recht finde ich unfassbar. Ja. Also ich meine, weiß ja nicht, Frauenfußball guckt, führt die deutsche Nationalmannschaft mit 17-0. da kann man, finde ich, wirklich einfach mal Welttrainerin dann auch werden, einfach zu verdienen. So, also weil man offensichtlich so viel besser ist. An der Stelle auch nochmal Gratulation. Ansonsten kommen wir aber zu den wichtigen Themen. Der Lutscher in Darmstadt, Männers. Ja. Was los?
Puh, ja, zum Absteigen verdammt, weiß ich nicht, was er da machen will, vielleicht ein bisschen Berufserfahrung sammeln einfach und dann oder so. Also da kann ja wohl keiner davon ausgehen, dass jetzt mit einem, ja, ich sag einfach mal ein Amateurtrainer oder zumindest ein Trainer, dessen erste Station als Chef das jetzt ist, mit einer Mannschaft, die absolut nicht für die erste Liga besetzt ist und schon ja 8 Punkte vom rettenden Ufer entfernt, dass da jetzt noch groß was passieren wird, oder? Also keine Ahnung.
Wie seht ihr das? Habt ihr da Insider-Informationen? Wurden da vielleicht hat der SV Darmstadt eine E-Mail an podcast@drpeng.de geschrieben. Aber ist es so ein Ding, dass das auch eigentlich geplant ist, dass sie dann mit ihm in die zweite gehen und da weitermachen? Oder also weil die können ja nicht ernsthaft ihn als Feuerwehrmann da geholt haben, oder?
Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sie das im Hinterkopf haben, aber so haben sie es medial, wurde das nicht kolportiert. Man hofft noch auf den Klassenerhalt, so habe ich das verstanden. Ich finde es auch ein bisschen gewagt. Also ich meine, bei wem hat Frings gelernt? Viktor Skripnik ist die Antwort. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Er ist natürlich so ein klassischer Kumpeltyp. Er ist einer vom Typ Kloppo. Aber ob er da ist, da bin ich mal gespannt, ob er da wirklich das Ruder rumreißen kann. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube es irgendwie nicht, dran. Was aber auch nicht unbedingt nur mit ihm zu tun haben muss, sondern es ist halt einfach Darmstadt.
Wo wir bei den Bootsmetaphern sind, Ruder rumreißen, wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich auch schon noch zu früh, um die Segel komplett zu streichen. Oder? Deswegen, man kann jetzt natürlich nicht an die Öffentlichkeit treten und sagen, ja, natürlich steigen wir ab, deswegen holen wir Frings, deswegen wurde das dann auch in den Medien so nicht erwähnt. Ich denke mal, für ihn selber ist das was Gutes für den Lebenslauf, damit er dann halt bei einem anderen Verein oder eben mit Darmstadt in der zweiten Liga dann richtig durchstarten kann.
Das kann sein, ja. Und dann die andere große Trainerpersonalie, natürlich der Häckinger bei Gladbach. Eben. Was habt ihr da so? Ich mag den ja nicht, aber ihr mögt den, ne?
Nee. für mich Dieter Hecking immer jemand, bei dem ich das Gefühl habe, weil einfach so vom Erscheinungsbild, dass er kompetent sein könnte, aber ich dann doch das Gefühl habe, ist er eigentlich, also ist er irgendwie, nee, irgendwie glaube ich da nicht dran, dass der Mann ist für mich so Mittelmaß in Verkörperung, was Fußball angeht.
Ja, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, weil ich natürlich ihn und seine Familie mal in Hannover im Kabarett getroffen habe.
Das war klar.
Ja, ich mag den. Ich halte den für einen guten Trainer, aber ich halte ihn nicht für einen außergewöhnlichen Trainer. Und ich glaube, das ist ein vernünftiger Mann, um halt Mönchengladbach vielleicht noch oben wieder ranzuführen jetzt diese Saison. Aber ja, an sich tingelt er so von Mittelklasseverein zu gehobenem Mittelklasseverein, so in der Bundesliga seit ein paar Jahrzehnten. Und das ist kein ganz großer. Nein, das stimmt schon.
Ich meine, er hat natürlich eventuell den Vorteil, dass halt Gladbach nach wie vor ja gut aufgestellt ist. Der war doch auch bei Nürnberg damals, als sie so gut gespielt haben. Genau. Und das war ja meiner Meinung nach auch zu 0% sein Verdienst, sondern einfach so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht ja wieder. Und dann kann er danach wieder.
Die Meisterschaft mit Wolfsburg, die kann man ihm aber nicht vom Brot nehmen, finde ich. Das war schon top.
Grafit.
Ja, das stimmt natürlich. Aber klar, aber Mönchengladbach, ja, das muss man sich auch mal geben mit 16 Punkten.
Warte mal, Moment, welche Meisterschaft mit Wolfsburg?
Das
war Felix Magath.
Oh, Entschuldigung, das müssen wir rausschneiden. Das
war
ist ja
Felix.
Ganz peinlich.
Nee. Also jetzt geht's ja los hier.
Na gut, aber dann können wir die auch Hacking wieder vom Brot nehmen. Das nicht seine ist.
Was hab ich denn da durcheinander gebracht? War es der Pokalsieg?
Ja, da bist du. Pokalsieg, ja. Und Hacking hat natürlich auch die Peps Bayern auch dann, glaube ich, zum ersten Mal geschlagen. Bravourös. Das hat ihn da mal so ein bisschen eine Lehrstunde erteilt. Ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da hielt man ja Wolfsburg auch noch eine Zeit lang für den großen Bayernjäger und Champions League Aspiranten, beziehungsweise Champions League haben sie ja auch gespielt. Ja gut, ist es auf jeden Fall, es ist nicht schlecht, dass er jetzt das neue Männchen in Gladbach ist. er trifft ja auf jeden Fall auf einen intakten Kader. Also ich meine, damit kannst du arbeiten. Das ist natürlich komplett anders als jetzt ja wie Frings in Darmstadt. Ja. Insofern, man hat sich ja eben ein bisschen gewundert, warum Gladbach so abgestürzt ist. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, so vermeintliche Favoritenteams, die da völlig ablosen. Ja. Eh komisch eigentlich. Ja.
Ich verstehe das nicht. Das muss was, also die sind alle im Formtief, glaube ich. Oder so. Anders kann man sich das nicht erklären, weil wenn man sich da gerade so ein Moda Hut, der ja letzte Rückrunde die Saison seines Lebens gespielt hat und auf einmal so ein bisschen der schlechtere Jan Rosenthal auf einmal geworden ist. Da muss man sich schon fragen, was da in den Köpfen los. Tut mir leid, der Hut, das war ein harter Diss.
Es ist schon auch natürlich dann wieder Aufgabe des Trainers. Er muss in die Köpfe der Spieler, auch in Moos, da kommt man nicht drum herum. Auch interessant, ich habe gelesen, unser aller Freund Peter Neururer hat erzählt, ich erzähle das mal so, als wenn es wahrscheinlich nicht stimmt, er hat erzählt, dass er 1995 kurz davor stand, Andrei Schewtschenko zu verpflichten, wurde aber beim FC Köln nicht gelassen. Tja, Was hätte aus Peter Neururer vielleicht noch werden können? Champions League Sieger? Man weiß es nicht. So mit.
Ich würde fast sagen, ja, auf jeden Fall.
Also, ja, das sehe ich nämlich auch ein bisschen so. Ich sage einfach mal so, diese Story ist gelogen. Das ist, glaube ich, meine haarscharfe Analyse zu dieser Geschichte.
Weil die Frage, okay. Wenn das stattgefunden hätte, was hätte aus Andrei Schewtschenko noch werden können? Nämlich Zweitliga-Fußballspieler.
Ja, ich glaube, was er sagen wollte, ist, dass ihm Andrei Schewtschenko fast mal eine Stange Zigaretten aus Ungarn mitgebracht hätte in den 90ern. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Und das wurde dann von den Medien natürlich alles wieder verdreht.
Aufgebauscht.
Ja, kennt man ja. Munde umgedreht, so wollte er es gar nicht gemeint haben, wissen. Ja gut, aber kommen wir vielleicht dann kurz, das war so, ich wollte das unbedingt hier reinbauen, ja. Kommen wir aber mal wieder zu handfesteren Themen. Ja, Leute, wir sind, im Fußball ist die Eiszeit eingekehrt, die Mammuts kommen zurück, Mammut-WM ist das Stichwort. WM mit 48 Teams, jetzt die absolute die Neuerung an überhaupt für Kritik. Ich habe damit den Cast eingeleitet, ne? Jens Todt sagt, ne, irgendwann platzt die Blase. Ja, platzt sie denn wirklich irgendwann?
Ja, natürlich. Ich meine, erstmal ist es ja völlig egal, wie viele Teams das sind. Die Frage ist mehr so die Beweggründe, warum das geändert wurde. Und das ist ja, das wissen ja alle, dass es einfach Geld ist und dass du halt eine halbe Milliarde auf einmal mehr verdienst oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da kann sich dann auch hier dieser Trainer von Mainz hinstellen und sagen, ja, die WM gehört allen und deswegen ist das gut. Ja, aber darum haben sie das nicht gemacht. So. Ich sehe das nicht ganz so kritisch, wenn man sich da auch mal die Kommentarspalten durchliest, zu denen wir später ja auch noch kommen werden, so, genau. Wo die Leute sagen, oh, und dann in der ersten Runde Zimbabwe gegen Uganda, ja, dann ist diese alles scheiße. Leute, so schlimm wird es auch nicht werden jetzt von der Qualität her. Das Problem sind eher die Dreiergruppen, weil dann einfach noch defensiver gespielt werden wird. Und das ist für mich eher das Problem.
Ich muss vor allen Dingen auch sagen, was man den Leuten vielleicht mal mitteilen könnte, die halt sagen, ja, und dann spielt Zimbabwe gegen Uganda. Das will ich mir nicht angucken. Ja, es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel in Zimbabwe und Uganda wohnen und vielleicht Interesse an diesem Spiel haben. Ja. So. Ja, ja. Prinzipiell halte ich das auch eher für Schwachsinn. Und ja, weiß ich nicht, platzt die Blase? Nö, glaube ich nicht erstmal, weil es werden sich halt dann trotzdem die Leute wieder angucken, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Ja. Bei mir ist es aber auch so ein bisschen so, dass ich Vorrunde schon immer nicht so wirklich geguckt habe, halt nur halt Rosinen rausgepickt. Und das wird halt auch so bleiben. Und jetzt ist halt eine längere Zeit dann irgendwo Vorrunde und ab dem Achtelfinale fängt man dann an zu gucken. So, ist halt kein Stress. Ja. Also man muss das ja nicht nur, weil es jetzt mehr Teams sind. Es zwingt dich ja auch niemand, Zimbabwe gegen Uganda zu gucken. So, geh raus, geh spazieren in der Zeit und fertig. Ja. So, also so ein bisschen. Aber es ist natürlich Schwachsinn und irgendwie, also wir haben ja auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir im Cast oder so mal darüber geredet haben, so dass so eine gewisse Fußball-Müdigkeit schon einsetzt. Jetzt auch dann mit irgendwie diskutierten Montagsspielen. Man hat das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie ein Fußballspiel und man will sich das halt nicht alles angucken. So. Mhm.
Ja, für mich ist halt, genau wie Malte gesagt hat, ne, die Beweggründe kann man natürlich in Frage stellen. Da geht es natürlich um irgendwie monetäre Geschichten und auch Politik. Ich erinnere mich aber auch schon, dass bei der EM so war. Und natürlich muss man nicht jedes Spiel sehen, aber das Niveau war insgesamt halt schon ein bisschen grottig.
Auf jeden Fall.
Und man hätte schon, das muss man einfach mal so sagen. Und klar muss ich es nicht gucken, aber das ist ja auch irgendwie, also ja, aber nee, so, ja, nee, ich will aber. So. Und ist halt blöd, wenn man halt bis zum Halbfinale springen muss. Und ich meine, im Endeffekt gucken wir mal bei der EM, das war ja, selbst das Finale war ja mittelmäßig. Ja. Also es war, also insgesamt war es ja schon, weiß ich nicht, naja. Also
gut, da muss man natürlich dazu sagen, dass bei einer Weltmeisterschaft natürlich mehr hochqualitative Teams noch dazukommen und dass auch einfach Europa jetzt nicht so viel hergibt, was hochklassige Teams angeht. Klar gibt es da die Handvoll. Ich finde, man muss da wie immer ein gutes Mittelmaß finden, denn klar will man die hochklassigen Teams irgendwie gegeneinander lieber sehen und irgendwie die tollen Spiele mit den Stars. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Rummenigge mit der Champions League machen will, da breche ich auch ab. Ich will auch nicht nur noch die tollen Teams gegeneinander sehen. Ich will auch einen Underdogs dabei haben. Und Mannschaften wie, was war das, Island oder so, das war geil. Island. Auch bei der WM, dass die dabei waren.
Voll.
Insofern, klar, muss man da das Mittelmaß finden, denke ich. Und 48 ist zu viel und halt, ja, 8 wäre zu wenig. Meine Analyse.
Es gibt ja auch andere Lösungsansätze vielleicht. Also man könnte ja zum Beispiel auch so ein extra Turnier machen für kleinere Länder, die halt nicht qualifiziert sind. Und die besten 4 von denen kriegen dann einen Startplatz oder sowas halt, aber
Es ist natürlich auch immer ein bisschen lustig, wenn dann Fußballfunktionäre sich über die immer schlimmer werdende Kommerzialisierung des Fußballs echauffieren. Leute, den Ball haltet ihr nicht mehr an. Also der rollt auch schon lange übrigens. Also das ist jetzt auch wirklich abgefahren. Ich glaube auch, die Antwort liegt wie immer in der Mitte. Was soll's, irgendwie wird schon funktionieren. Ansonsten, wenn wir bei Systemwechseln sind, Ja, unser aller Freund, der ist, glaube ich, traurigerweise, glaube ich, nur ein Jahr älter als wir. Julian Nagelsmann äußerte neulich den Gedanken, zur Einführung der Zeitstrafe im Fußball. Wir kennen es aus dem Handball oder Eishockey. Im genaueren bei Offensivfouls. Wie sieht's da aus? Seid ihr da reformwillig?
Nee, muss nicht sein, finde ich. Es gibt ja öfter mal diese richtig tollen Regeländerungen, die von irgendwelchen Stars oder Trainern dann mal irgendwie kolportiert werden. Ich glaube, irgendwer wollte mal das Elfmeterschießen abschaffen und stattdessen irgendwie einen Sudden Death einführen oder so. Dass du irgendwie alle 5 Minuten dann ein Spieler runter musst, bis du dann halt bei 3-3 bist, so lange, bis das erste Tor fällt oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist mir alles dann ein bisschen zu verrückt irgendwie. Ich bin nicht der Typ, der sagt, es muss alles so sein wie immer und irgendwie zum Beispiel so dumme Aussagen wie Fehler gehören zum Spiel. Nein, also Videobeweis bin ich der Erste, der sagt, bringt mir das, aber irgendwie hier das komplette Regelwerk irgendwie umstellen mit Zeitstrafen, das ist, glaube ich, einfach nicht notwendig.
Ja, mir fehlt da auch so ein bisschen, also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema auch sehr wenig auseinandergesetzt, aber mir fehlt da auch so ein bisschen die Notwendigkeit dann vielleicht. Also da gibt es andere Themen, die irgendwie dann wichtiger vielleicht sind, keine Ahnung, oder sowas.
Ja. Aber ich frage mich halt auch im Moment, ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, eigentlich ganz okay geregelt. So, also, weiß ich nicht, Offensivfoul, gelbe Karte. Ja. Nicht Offensivfoul, wie heißt das?
Taktisches Foul, meinst du?
Ja. Taktisches Foul ist das Wort, genau, nicht Offensivfoul, hab ich die ganze Zeit falsch gesagt. Finde ich eigentlich in Ordnung. Klar, ist natürlich manchmal schwierig, taktisches Foul an der eigenen Strafraumgrenze, dann wird dann vielleicht mal gepfiffen, oder beziehungsweise mal der Karton rausgeholt, mal nicht. Mhm. Gut, aber das sind so Sachen, ich glaube ja, diese taktische Foul-Geschichte ist ja auch noch relativ jung eigentlich, ne? Also dass das jetzt praktiziert wird, hat ja auch was mit der Entwicklung des modernen Fußballs zu tun. Ja. Ich denke aber auch, also ich sehe das auch nicht unbedingt so, dass das kommen muss, zumal es wird ja schon beim Videobeweis rumgemäkelt, dass das den Spielfluss unterbricht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall, das würde wirklich, also das finde ich da an dem Punkt Quatsch, aber bei dem sehe ich das auch eher so.
Ja, und ich denke, der Hinweis liegt auch schon im Namen. Es ist ja auch einfach taktisch okay, dann halt dieses Foul zu begehen. Und ich finde, da bin ich auch der Typ, der sagt, das ist okay. Dann, du weißt, du faulst jetzt und holst dir die gelbe Karte ab. Und die gibt es aber auch wirklich dann immer. Also es ist ja nicht so, dass sie dann mal stecken gelassen wird, wenn du ein klares taktisches Foul machst. Und genauso ist es bei der Notbremse. Du weißt, du machst das Notbremse und dann fliegst du vom Platz. Und solange die Regeln klar abgesteckt sind, finde ich auch, muss man da jetzt nicht unbedingt dran rummäkeln oder dran rumrütteln.
Ja, und gerade so taktisch gibt's auch selten so Aufreger, dass halt man sagt, da hätte es unbedingt gelb geben müssen. Und dann gibt's ja immer die Spezialisten, die dann sagen, ja, und wenn er hier in der 7. Minute schon hätte er gelb sehen müssen, dann wäre er nämlich in der 30. schon runtergeflogen und dann hätte mein Team nämlich 70-1 gewonnen.
Allerdings, ja. Oh Mann, naja. Taktisch, faul, offensiv. Sandro Wagner, wir kommen zum Thema klassische Stoßstürmer. Wo sind sie? Das ist wurde in der Sportbild besprochen. Ja. Von uns Uwe, Klaus Fischer und dem Bomber aus Riesa, Ulf Kirsten. Wie sieht's da bei euch aus? Ich bin ja Fan. Ist eigentlich immer, ich war ja Fan, weiß nicht, früher Nationalmannschaft Oliver Bierhoff, so Jürgen Klinsmann, das waren ja so meine Helden. Und sowas sieht man ja mittlerweile wenig. Wie sieht's da aus? Muss das eine Zukunft haben?
Ich finde schon. Also es ist ja irgendwie relativ klar, dass genau die Mannschaften Stoßstürmer haben, die spielerisch unterlegen sind. Dann, wenn du halt weißt, du kannst dich nicht durchkombinieren, dann stellst du halt einen großen Langen vorne rein, gibst ihm den hohen Ball, dann gewinnt er einen Zweikampf und macht ein Tor. Stichwort Alex Meyer, Stichwort Sandro Wagner. Und da finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt auch cool, wie jetzt, wenn auch kleinere Mannschaften, die, wo man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass die spielerisch irgendwie dominieren können, das aber dann trotzdem darauf verzichten. Und da möchte ich dann auch mal meinen Verein, den SC Freiburg, mal nennen. Wir spielen ja seit Jahren mit der schwimmenden Neun, der falschen Neun oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist auch gut, weil dann sagt man ja, klar, haben wir nicht die krassen Stars, aber wir trainieren jetzt trotzdem mehr auf Ballbesitz und mehr auf spielerische Klasse und das ist einfach ein schöneres Spiel. Es ist einfach schöner anzugucken, es ist irgendwie ästhetischer, das so zu machen, als zu sagen, wir ballern den Ball nach vorne und weiß ich nicht, irgendwer wird ihn schon reinknallen irgendwie ins Eck.
Und vor allen Dingen, der Stoßstürmer verschwindet ja nicht, weil Leute den Stoßstürmer kacke finden, sondern weil das andere, wenn es funktioniert, besser funktioniert als ein System mit einem Stoßstürmer.
Naja, das erzähl mal Klaus Fischer, also weil der kann mit der Falschen dann gar nichts anfangen. Wenn ich schon falsche Neun höre, kriege ich einen Kloß im Hals. Wenn wir eine richtige Neun hätten, wären wir im Endfinale gegen Frankreich nicht rausgeflogen. Ja, mit einem echten Torjäger verlierst du nicht 0-2, wenn du die bessere Mannschaft bist. Du brauchst Spieler, die Tore garantieren. Ja, naja.
Ja, du kannst mich gerne an ihn weiterleiten, dann kann ich ihm meine Meinung dazu sagen. Mit einer echten 9 hätten wir das Spiel irgendwann mal gewonnen. So, nee, halt dein Maul. So.
Das Ding an einem Stoßstürmer ist doch, dass dein Spiel viel durchsichtiger ist. So, wenn der Gegner weiß, du hast einen Typen vorne drin und das ist der Einzige, der bei uns die Tore schießt, dann ist es nicht so schwer, das zu verhindern. Oder zumindest nicht so schwer, als wenn du halt sagst, wir haben 5 offensive Leute und davon steht aber keiner nur vorne, sondern alle bewegen sich. Es ist halt einfach besser. So, und da kann auch Klaus Fischer einfach mal sein Maul halten. Nur weil das damals 1935 noch funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jetzt immer noch so ist.
Naja, also ich sehe es ja ein bisschen differenzierter als ihr beide, ja, ne? Muss ich jetzt mal klein sagen, weil also jetzt auch konkret aufs EM-Halbfinale bezogen, muss ich schon sagen, dass es ja gerade die Vermengung war von eben modernerem Spiel sozusagen ohne falsche 9 und dann aber Mario Gomez, denn der hat es ja schon geschafft, irgendwie Leute zu binden und so weiter, also da hat ja Jogi Löw das eigentlich mega clever, hat ihn da ja gut eingebunden und Gomez hat das auch vernünftig gemacht, eigentlich alle Spiele bis dahin. Ich fand das an der Stelle schon ganz gut und habe das in dem Spiel konkret auch das Gefühl gehabt, nachdem Gomez in der ersten Hälfte vom Platz musste, dass das jetzt eng wird, weil diese ganzen Offensivgnome, die wir da haben, die nimmt halt keiner ernst.
Ja, das stimmt. Ja gut, aber was halt vielleicht Klaus Fischer auch vergisst, ist, dass man auch durchaus beides machen kann, also keine Ahnung, es hindert dich niemand daran, ohne richtige, echte 9 zu spielen und nicht trotzdem einen langen, hageren auf der Bank zu haben, der das zur Not kann. Und wenn du der Meinung bist, taktisch macht es Sinn, das zu machen, dann tu es. Oder du hast halt eh so einen Typen wie Lewandowski, der halt beides machen kann und fertig.
Genau. Ja, wie immer, die Antwort in der Mitte. Ulf Kirsten meint, in der Jugend, in der Deutschen hat man vergessen, Stürmer zu entwickeln.
Ach so, ja, das haben sie bestimmt vergessen, Ulf.
Vielleicht haben sie es vergessen. Ja. Er ist froh über jeden Stürmer, der froh ist, der geil drauf ist, Tore zu machen. Davon gibt es so wenige. Naja, gut. Kommen wir jetzt.
Das ist aber ein paar Vollidioten, falls ich das mal so sagen darf.
Na, da gibt's aber die gelbe Karte von mir, gut, heute, muss ich mal sagen. Bevor hier taktisches die alten Foul. Herren sich also einen Rudel um mich bilden, hier am Moderatorenpult, den Platz hier schon erkragen. Kommen wir zu meinem, ich freue mich schon drauf. Es ist vielleicht mein Lieblingssegment. 100% Malte, das Expertensegment. Es ist für Spezialisten, es ist von unserem Social-Media-Experten für euch da draußen. Wir lassen die Fans zu Wort kommen. Malte, bitte.
Ja, ich habe mal wieder recherchiert. Wir hatten es ja schon im ersten Dreiecken an Elvercast, 100% Malte, was die Experten sagen. Und da sind wir jetzt auch wieder genau in diesem Segment. Und nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. In diesem Teil geht es halt um die Meinung echter Experten. Also denn was wir hier so von und geben, das ist ja schön und gut. Aber wir haben nun mal nicht alle jetzt Sportwissenschaft studiert. Wir haben keine jahrelange journalistische Erfahrung bei renommierten Zeitungen zum Beispiel. Und deswegen wenden wir uns jetzt Leuten zu, die eben das nötige Fachwissen besitzen, um halt Situationen stets fair und objektiv zu beleuchten, die sich nicht von ihren Emotionen leiten lassen und so dann eben in der Lage sind, fundierte Schlüsse zu ziehen. Und wo findet man diese Experten? Wo sonst? Als in den Facebook-Kommentarspalten von Fußballartikeln. Ja, und jetzt auch in der zweiten Folge, es geht wieder um Julian Draxler. Die Saga des Julian Draxler geht weiter, denn wie schon vor einem halben Jahr natürlich prophezeit wurde von unseren Experten, wäre es natürlich dumm und idiotisch, einen Draxler nicht zu verkaufen, gerade wenn man eben von so einem Verein wie Paris Saint-Germain noch ordentlich Kohle für ihn bekommt. Und so ist es dann jetzt auch geschehen. Draxler wechselt zu PSG. In seinem ersten Spiel macht er direkt ein Tor, ein Traumtor sogar, wird von den Zuschauern mit Sprechchören gefeiert. Ende gut, alles gut also. Werden wir sehen. Und siehe da, auf einmal wimmelt es einfach von Julian Draxler Sympathisanten in den Kommentarspalten. Wer hätte das gedacht? Unsere Experten sind echte Experten. Sie sind nicht nur Fähnchen im Wind, sondern diese Leute hatten natürlich diese Meinung schon immer. Wie zum Beispiel Enno Badia. Der Mann verdient Millionen mit dem, was er liebt. Und er muss dafür nicht einmal morgens um 6 Uhr aufstehen. Und ihr lacht ihn aus? Das ist ja interessant.
Der muss morgens nicht um 6 Uhr aufstehen, okay.
Nee, das muss er nicht. Und Yvonne schlägt dann dieselbe Kerbe. Bei manchen Kommentaren nur noch Kopfschütteln. Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Oder hat er euch was getan? Ritter des Internets. Ich finde es jedes Mal so herrlich. Keine Ahnung.
Herrlich. Das vor allen Dingen, lasst ihn doch in Ruhe, als ob er sich diese Kommentare dann durchliest.
Hat er euch was getan? Ja, was sollst du machen, wenn ich Ja sage?
Rüdiger Riesche ist da schon ein bisschen differenzierter. Ich mag den nicht besonders und finde ihn überbewertet. Aber ich gönne ihm den tollen Einstand. Achtung, man muss auch gönnen können.
Das stimmt.
da ganz recht. Ah, herrlich. Ja, aber es gibt auch noch die andere Hälfte der Experten. Und gönnen ist das gute Stichwort, denn das ist genau das, was die andere Hälfte denn nicht in der Lage ist. Und dann die andere Hälfte, die ist sich schnell einig, was denn das Problem mit diesem Wechsel war. Und das ist natürlich Draxler selbst. Stefan Heil analysiert haarscharf. Aha. Startet immer gut, versinkt dann aber schnell im Mittelmaß. Punkt. Ich denke, dass... Das stimmt, das ist Naturgesetz.
Ähnlich wie dieser Kommentar.
Aber damit hat er genau den Nerv getroffen. Na, erstmal abwarten, meldet sich nämlich Regine Rako zu Wort. Der Einstand kann ja gut gewesen sein, aber bei Julian Draxler ist Konstanz ein Fremdwort. Und ja, Thaddäus Reichmann stimmt auch zu. Mal abwarten, wie lange das gut geht. Bei ihm sieht es am Anfang immer ganz gut aus und dann wird er immer schlechter. Ja, ich würde sagen... So kann man das stehen lassen. Also es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder Julian Draxler hat doch gar nichts getan oder Julian Draxler ist halt scheiße und ist das auch bei PSG. Und nun ja.
Was es nicht gibt, ist auf jeden Fall, dass Fußballer einfach mal einen besseren Tag haben und mal einen schlechteren. Das ist ausgeschlossen. Nee,
das stimmt nicht. Naja, und abschließend noch die Meinung von niemand anderem als dem Otto Rehhagel Fanclub. Diese Seite hat da auch einen Kommentar hinterlassen. Ich gebe ihm ein halbes Jahr in Paris, dann ist er Arrivederci.
Dass er wechselt dann nach Italien, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja herrlich. Ja, Kommentare mit Augenmaß, kann man sagen. Also da
Das meine ich ja. Man weiß das kritisch beleuchten, das ist eben das Wichtige, weil das ist halt das, was nur die Kommentare auf Facebook können und wir zum Beispiel nicht. Man hat es gemerkt, wir haben schon jeden zweiten Mal als Idioten beschimpft jetzt und da haben uns nämlich die Experten, dann sind uns da einige Schritte voraus.
Ja, das merkt man. Mhm. Nee, und es ist auch, Hotte, du hast es schon angebracht. Das ist schön, dass die Leute ein bisschen Weitblick eben auch mitbringen in ihren Beurteilungen und aber dabei auch die Vergangenheit eben nie außer Acht lassen, ne? Eben, manchmal war er erst gut und dann wieder schlechter. Das ist gut. Dann wurde er zwar auch wieder besser, aber dann wieder schlechter. Ne? Wie kann man ihm überhaupt trauen, ist vielleicht eine Frage, die ich stellen würde. Das ist ja vor allem menschlich auch schwach.
Menschlich ist es auch schwach. Ja. Söldner, das ist die dritte Liga. Menschen, die sagten, Söldner war schon bei Wolfsburg kacke, jetzt zu PSG. Als nächstes geht er wahrscheinlich nach China. Das waren die anderen Kommentare. Die habe ich aber rausgelassen. Die waren mir zu intelligent.
Ja, aber wenn wir gerade bei Wolfsburg sind, was ist da eigentlich schon wieder transfertechnisch los? Also das ist ja, das Karussell läuft auf Hochtouren. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Irgendwie Paul George, ein Tap. Yunus Mali, Richetli Basuer, Henrik Hansen, Marvin Stefaniak, Mavrai natürlich. Mavrai ist beim HSV, egal. Ja, aber die denken sich wie jedes Jahr, es lief nicht so gut, lass uns mal die gesamte Mannschaft austauschen, dann muss es ja klappen.
Ja, und natürlich Yunus Mali von Mainz auch nach Wolfsburg in die Autostadt. Ja, die Jungs schlagen mal wieder zu. Ich meine, ich weiß nicht, ob die dafür großartig gelöhnt haben oder ob das eher nur so Verstärkung waren an sich, damit man ein bisschen mehr, die Konkurrenz innerhalb des Kaders stärkt. Ich weiß
nicht. Das ist halt bei Wolfsburg immer so eine Sache, ne? Ob das viel Geld ist, wenn dieser Richetli Basuer hat 12 Mille, glaube ich, gekostet von Ajax.
Ja, Mali war auch nicht billig, aber das ist auch so, da ist Wolfsburg mit dem HSV zu ähnlich. So, wenn es nicht läuft, ganz viele neue Spieler, Hauptsache teuer irgendwie. Das mag ich nicht, weil ich hab's ja wirklich tatsächlich im ersten Cast gesagt und ich bleib auch dabei. Ich finde immer noch, dass sie einen guten Kader hatten. Eigentlich, klar, die Verletzung, aber an sich finde ich die trotzdem gut aufgestellt. Aber klar, ich denke mal, das ist halt so ein bisschen einfach the way of life bei reichen Vereinen. Wenn es sich läuft, dann gibt es mehr Geld und mehr Spieler und dann hoffentlich wird es besser.
Ich habe da ja eine Theorie, weil Wolfsburg ist ja notorisch dafür bekannt, teure Transfers zu tätigen, die dann absolut nicht einschlagen.
Ja.
Es könnte ja sein, dass die anderen Vereine bei ihren Spielern so Geräte eingebaut haben, die bei den Tests die Werte verbessern, wenn die bei Wolfsburg zum Probetraining kommen.
Ja, das ist was. Das hast du sicherlich aus dem Kommentarbereich irgendwo abgeschrieben, weil das klingt ganz schön schlau, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das klingt plausibel. Das kann wohl sein. Ich bin mal, keine Ahnung, sollen sie halt machen. Mir egal, ihr gewinnt eh nichts. Ihr habt Valerien Ismael als Trainer. Ich glaube auch nicht, dass der es reißen wird. Ich hab eigentlich auch nichts gegen dich. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es tut mir leid, ich nehme es zurück.
Valerie.
Aber ansonsten bitter für Mainz, glaube ich. Das schlägt, glaube ich, schon eine ordentliche Bresche in Mainz Tormaschine, die ja zuletzt so ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Also ich glaube, das wird schwer zu verdauen sein. Ehrlich gesagt, für mich Mainz auch aktuell wieder ein Kandidat fürs untere Drittel, wenn nicht schlimmer.
So weit sind sie auch nicht weg, ne? 7 Punkte.
Das stimmt schon,
auf dem Relegationsplatz.
Ja, also zumindest was diese Saison angeht, war das ein bisschen der Todesstoß für Mainz, zumindest was die Europapokalambitionen angeht. Die haben ja auch bis jetzt noch nicht richtig nachgerüstet. Klar, haben die noch viele gute Leute da vorne drin, halt, ich sag mal, ein Cordoba, ein De Blasis und auch ein Muto, sind jetzt nicht die schlechtesten, aber ich, ja, da wo sie jetzt stehen, Platz 10, ungefähr da wird es auch enden, vielleicht eher sogar noch 12, 13 oder so, aber ab, mit dem Abstieg, glaube ich, da werden sie sich raushalten können, da sind zu viele andere noch schlechter.
Ja gut, nächste Bombe, Holger Badstuber wird nach Schalke ausgeliehen, wahrscheinlich weil Bayern gucken will, ob er sich da auch wieder irgendwas bringt und ihn dann vielleicht endgültig abgibt, man weiß es nicht. Ich meine, an sich natürlich für Schalke eine gute Nummer, Heidel freut sich bestimmt, also jeder Verein würde sich freuen, wahrscheinlich einen fähigen Badstuber in der Mannschaft zu haben. Interessanter Tapetenwechsel, finde ich. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Bayern da mal auf, ein bisschen auf Tuchfühlung gehen möchte, oder?
Also ich verstehe den Transfer überhaupt nicht. Erstmal hat das Problem bei Schalke nicht die Innenverteidigung, finde ich. Also mit Nastasic, Naldo etc. sind die da eigentlich ganz gut aufgestellt. Und zweitens, was willst du denn mit einem Badstuber im Team, außer irgendwie, dass deine Arztrechnungen höher werden? Also keine Ahnung. Der Typ hat doch seit 5 Jahren nicht mehr gespielt, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Klar, war der irgendwann mal Top-Talent, aber dass er direkt bei einem vermeintlichen größeren Club sich in der ersten Bundesliga durchsetzen will, da würde ich aber mal sagen, nö, glaube ich nicht.
Naja, aber Schalke macht ja auch so ein bisschen auf Vorsicht, ne? Also so wie ich das verstanden habe, würden sie halt ihn nur ausleihen, wenn er bei Bayern verlängert quasi. Ich weiß nicht, wer dann da die Arztrechnung stemmen muss. Ja, vielleicht ist er auch einfach gut krankenversichert, das kann auch sein.
Das wünscht man ihm, ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ich glaube, erstmal ist es ja auch nur auf Leihbasis. Aber gut, schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, manche Leute, naja, manche sagen ja auch, solche Verletzungen haben auch was mit der Psyche zu tun. Ja, man weiß es nicht.
Vor allen Dingen wird Holger Badstuber nicht den FC Schalke retten, oder? Also, Malte hat es gerade schon gesagt, die Verteidigung war da jetzt nicht unbedingt das Problem.
Ja. Aber das Problem ist wie immer Schalke. Also das ist einfach, also das kann man nicht zu sagen. Interessant, was ich auch noch gehört habe, dass im Zuge des Namens Schalke Lasogga auch im Thema ist, weil obwohl Mutti Dampf gemacht hat eigentlich im HSV in der Führungsetage, scheint er bei Gisdol abgeschrieben zu sein. Und da muss ich ein bisschen sagen, da lache ich ja.
Ja gut, aber den haben wir ja auch wirklich alle drei gefressen, oder? Pierre Michel.
Ja.
Von das dem ist halt schon, ich ja wirklich original gar nichts.
Eine ziemlich hohle Birne, aber scheint eine sympathische Mutter zu haben, die dann einfach sich beim Verein beschwert, dass ihr Junge nicht spielt. Schon herrlich.
Eine echte Sexbombe, so kann man es sagen. Und interessant ist ja wirklich auch noch für mich, wie es bei Leipzig aus wird, ob da Ausverkauf geschehen wird, ob jetzt im Winter vielleicht noch. Forsberg ist ja heiß umwobener Kandidat, also gerade auf der Insel. Oder ob das im nächsten Jahr folgt. Also da bin ich auch mal gespannt, weil ich meine, klar, RB Leipzig, eingeschworenes Team, jetzt Aufsteiger, steht gut da, aber wird auch interessant sozusagen, wie da die Loyalität, wie es da um die bestellt ist dann am Ende, wenn man dann sich gut präsentiert hat und eben Anfragen bekommt, oder?
Da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil für mich war Leipzig mal ein Verein, der primär einkauft, so, da man nicht so viel abgibt. Wenn man das zum Beispiel mit Freiburg vergleicht, da spielen die Spieler 1-2 Saisons gut und dann wechseln sie zu einem Top-Verein, auch Stichwort Maximilian Philipp, der wird über den Sommer raus jetzt nicht bleiben, das ist Grifo. Relativ sicher. Und ein Grifo wahrscheinlich auch nicht. Und bei RB Leipzig hätte ich eher gedacht, dass die Leute halten können, einfach weil sie die Kohle haben. Also, ja.
Ja, stimmt wohl, ja.
Ja. Und ja schon auch jetzt oben mitspielen. Also ich glaube, wenn die jetzt so im Mittelfeld nur gestanden hätten oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Forsberg dann sagt, na gut, dann packe ich meinen Hut. Aber so mit zumindest noch einer kleinen Chance, vielleicht sogar die Bundesliga zu gewinnen, so, das ist ja auch nochmal irgendwie ein Anreiz.
Klar, die Frage ist wahrscheinlich am Ende, wie viel Söldner-Mentalität in ihm steckt. Denn ich meine, wir wissen ja, Leipzig hat die eine Gehaltsdecke eingerichtet. Ich meine, davon weiß man in der Premier League ja nichts. Also da Heizdecke, da ist ja nach oben hin alles offen. Aber gut, soweit. Wollen wir vielleicht noch, unsere Prognosen gelten natürlich für die gesamte Spielzeit.
Wir können sie
haben sie jetzt schon ein bisschen ausgewertet. Ja. Wir können ja vielleicht noch mal gucken, vielleicht hat sich ja so ein bisschen manches noch verändert bei uns im Denken. Hat sich irgendwas geändert? Abstiegskandidaten, Meister, Überraschung, vielleicht, wie sieht's aus? Habt ihr noch irgendwas?
Ja, ich denke, jetzt müssen wir, also weil wir machen ja noch mal einen Jahresabschluss, 3 Jecken, 1 Elfer dann. Und dann jetzt gelten die Prognosen dann wirklich. Also das war ja am Anfang der Saison eher halt eine Prognose. Und jetzt sind wir schon bei den Voraussagen, bei den Definitiven, würde ich sagen. Okay. Ich fange mal an. Also ich sage, Leipzig macht das Ding nicht, sondern Bayern holt es, aber es wird knapp. Es wird ein knappes Ei, ist meine Prognose. und ich sage, Darmstadt steigt ab und der HSV steigt ab.
Direkt.
Und Ingolstadt muss in, ja, HSV direkt Ingolstadt-Relegation. Da wird sich nicht mehr viel tun da unten, das sage ich euch. Nur Ingolstadt und Hamburg tauschen. Einfach, weil, ja, sorry Hamburg, aber ihr seid dran. Einfach, ihr seid einfach dran und es ist nur gerecht. Und also bitte, da will ich dann auch nichts hören. Und ja, Überraschung, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hertha noch da oben wieder rausfällt und vielleicht nicht mal europäisch wird.
Okay.
Das ist gut, dass du sagst, weil das tatsächlich mein Überraschungstipp war. Aber dann suche ich mir noch schnell was anderes. Ich sage, dass Bayern Meister wird. Ich bin kein Freund der irgendwie Überraschungstipps in dem Sinne. Darmstadt wird absteigen und ich, ja, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen überraschend. Ich sage, der zweite Absteiger wird sein, der FC Augsburg. Auf die halte ich die Saison nämlich gar nichts und die haben sich alle ihre Punkte irgendwie nur zusammengeklappt und erschummelt. Habe ich zumindest so im Kopf.
Das stimmt allerdings. Das stimmt.
Und ich sage, dass der HSV in die Relegation muss und Ingolstadt natürlich mit Mike Walpurgis nach Silvia Knight, der zweitbeste Trainer, den wir im Moment so haben, sich dann noch retten wird. Als Überraschungstipp, ja. Dann, okay, ich bleib dabei. Ich muss standhaft bleiben. Mein Überraschungstipp ist, dass sich Schalke noch ins internationale Geschäft klettert.
Danke.
Okay.
Machen wir's.
Ich würde, okay, na gut, dann ist das jetzt verbrieft. Ich würde, ich sage, dass Mainz noch um den Abstieg bangen muss. Ja. Ja, gut, Bremen sowieso, das ist aber egal, das bleibt jetzt ein bisschen außen vor. Darmstadt ist durch, also tschüss, Thorsten, das war nix. Und ansonsten, ja, kann es eigentlich nur, für mich darf es eigentlich nur der HSV sein. Mhm. Also mal gucken, aber ja, so ist auch eine Prognose an sich. Meister bleibt Bayern, das ist, da gibt's gar nichts. Und ja, große Überraschung. Ich bin gespannt auf Hoffenheim. Ich meine, die sind jetzt schon die Überraschung. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die sich oben halten können.
Noch ganz kurz, Dortmund Champions League?
Ja.
Ja.
Kriegen sie noch hin, ja, denke ich nämlich auch. Ich glaube, die werden sehr gut aus der Winterpause starten.
Ich meine, Köln ist natürlich auch absolut, ist ja auch unfassbar eigentlich, was die für eine Saison spielen, finde ich. Aber gut, schauen wir mal. Ja, dann wollen wir es dabei erstmal belassen für die Hinrunde. Wir kommen, ja, dann denke ich mal ein paar Monaten zurück, wenn die Karten alle gelegt sind. Die letzte Passions ist gespielt. Wenn es heißt Abpfiff, Fußball 2016, 2017. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir für Blödsinn erzählt haben und uns wahrscheinlich lächerlich machen über unsere falschen Prognosen. Ansonsten, ja, hat mich gefreut, dass wir wieder darüber gesprochen haben. Ich hattet auch ein bisschen Spaß. Also erstmal ihr beide. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Mal gucken, was die Zahlen so sagen. Ja, gut, dann war's das erstmal. Wie sagt man im Fußball? Gut Fuß. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ja, kick mal wieder rein, sag ich immer.